Apropos nichts tun. Die, die nichts tun werden, weil sie es auch nicht wollen, sind die Oppositionspolitiker in der Ukraine. Es gibt ja diese Falschinformation, dass Volodymyr Zelensky ein ungewählter Regierungsvertreter ist. Ne? Dass er in Krisenzeiten nicht gewählt wird, ist in der Ukraine festgeschrieben. Aber jetzt haben sich Unionspolitiker aus der Ukraine eben dazu auch geäußert, weil es da auch immer wieder Desinformationen von einem der mächtigsten Männer der Welt gibt, der sagt, dass der irgendwie ein Diktator ist oder sowas. Ich lese den Artikel aus dem Deutschlandfunk kurz mal vor. Die ukrainische Oppositionspolitiker Poroschenko und Timoschenko haben Neuwahlen während des Krieges in ihrem Land ausgeschlossen. Also die Opposition. Hintergrund sind Berichte von US-Medien, wonach es Gespräche zwischen Beamten und der US-Regierung und den Teams der beiden Politiker gegeben haben soll. Es soll dabei um die Möglichkeit einer baldigen Präsidentschaftswahl gegangen sein. Poroschenko, der von 2014 bis 2019 ukrainischer Präsident war, erklärt, Wahlen könnten nur im Falle einer Waffenruhe und nach Unterzeichnung eines Friedensabkommens mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine stattfinden. In der Ukraine sind Wahlen unter dem derzeit herrschenden Kriegsrecht verboten. Russland und US-Präsident Trump hatten kritisiert, der ukrainische Präsident Zelensky sei ohne Wahl im Amt. Also, ja, Russland und die USA. Mein Gott. Stell dir vor, du bist so ein Ehrenmann, dass sowohl Russland als auch die USA dich scheiße findet. Ne? Da ist die Ehrenmannskala auf jeden Fall sehr hoch. Schön. Stabile Opposition in der Ukraine. Europäische Regierungschefs unterstützen die Wiederaufrüstung. Beim Krisengipfel in Brüssel beraten die EU-Staaten über die Veränderung der Weltlage. Zuspruch gibt es für Emmanuel Macrons Vorschlag für einen europäischen Atomschirm. Ja, ihr habt richtig gehört, das ist gestern passiert. Nach dem vorläufigen Stopp der US-Militärhilfen für die Ukraine haben sich mehrere EU-Staaten und Regierungschefs für eine gemeinsame Wiederaufrüstung in Europa ausgesprochen. Das wird passieren. Ziel müsse sein, Zitat, dass Europa selbst in der Lage ist, seine Sicherheit weiter zu stärken, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz am Rande eines Sondergipfels in Brüssel. Scholz warnte erneut vor einem Diktatfrieden in der Ukraine. Im Umgang mit dem US-Präsident Donald Trump gelte es jetzt, einen kühlen und klaren Kopf zu behalten. Polens Regierungschef Donald Tusk sagte, Zitat, Europa als Ganzes ist wirklich in der Lage, jede militärische und finanzielle wirtschaftliche Konfrontation mit Russland zu gewinnen. Wir sind einfach stärker. Zitat Ende. Man müsse nur anfangen, Zitat, daran zu glauben. Als erstes sei es wichtig, die EU-Grenze vollständig zu sichern, insbesondere zu Russland und Belarus. Die USA seien nun ein anspruchsvoller Partner, sagte Tusk. Er glaube aber, dass die US-Unterstützung für die Ukraine und darunter auch das Teilen von Geheimdienstinformationen sicher sei. Am Mittwoch hatte der US-Geheimdienst CIA bestätigt, dass die Weitergabe von US-Geheimdienstdaten an die Ukraine gestoppt werden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach angesichts des politischen Wechsels in den USA von einem Wendepunkt für die Sicherheit Europas und der Ukraine. Die Lage sei brandgefährlich, sagte sie bei einem Auftritt mit dem als Gast geladenen ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky und EU-Ratspräsidenten Antonio Costa vor Gipfelbeginn. Europa müsse in der Lage sein, Zitat, sich selbst zu schützen, sich selbst zu verteidigen, so wie wir die Ukraine in die Lage versetzen müssen, sich selbst zu schützen und für einen dauerhaften und gerechten Frieden zu kämpfen. Von der Leyen legte den Staats- und Regierungschef nach eigenen Angaben einen bereits zuvor angekündigten Wiederaufrüstungsplan vor. Damit will die Kommissionschefin bis zu 800 Milliarden Euro mobilisieren. EU-Parlamentspräsident Roberta Metsola bezeichnete eine Wiederbewaffnung Europas als überfällig. Nach jahrelanger ergebnislosen Diskussion sei es dafür verdammt nochmal Zeit. Also der Konsens ist ins. Also ihr merkt das vielleicht, der europäische Konsens ist fast einstimmig. Es gibt da immer Stimmen, die dagegen sind. Das wird es auch immer geben. Und das ist auch wichtig und richtig. Es gibt da einen Konsens. Zelensky bedankte sich für die Unterstützung der Europäer. Zitat. Wir sind nicht alleine, sagte er. Und verwies zudem auf die Anstrengung auch einer stärkeren ukrainischen Verteidigungsproduktion. Wegen der Annäherung zwischen den USA und Russland seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump sehen sich europäische Staaten unter Druck, selbst für die Verteidigung gegen mögliche russische Angriffe zu sorgen und die Ukraine noch mehr zu unterstützen. Thema bei Beratungen in Brüssel ist auch der Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, das ist crazy, über eine gemeinsame nukleare Abschreckung. Frankreich ist nach dem Austritt Großbritanniens die einzig verbliebene Atommacht in der EU. Litauens Präsidenten Gitana Nauseda sprach bei seiner Ankunft in Brüssel am Donnerstag von einer sehr interessanten Idee. Zitat: Ein nuklearer Schutzschirm würde eine wirklich sehr ernste Abschreckung gegenüber Russland darstellen, sagt er. Die lettische Premierministerin Evika Silina sagte, sie betrachte den französischen Vorschlag als eine Gelegenheit zum Diskutieren, für Gespräche mit der europäischen Verbündeten. Und im eigenen Land braucht es aber noch Zeit. Macron hatte am Mittwoch, am gestrigen Tag, gesagt, er wolle eine strategische Debatte über den Schutz der europäischen Verbündeten durch Frankreichs nukleare Abschreckung eröffnen. Die Entscheidung über einen Einsatz der Kernwaffen seines Landes solle aber in den Händen des französischen Präsidenten bleiben. Auch Polens, das ist crazy, Ministerpräsident Tusk sagte, Zitat, wir müssen diesen Vorschlag ernsthaft in Betracht ziehen. Es komme wie immer auf die Details an, aber die Bereitschaft Frankreichs in dieser Hinsicht sei sehr bedeutsam. Gestern hat Emmanuel Macron nach den transatlantischen neuen Entwicklungen wirklich bekannt gegeben, dass Europa, dass er bereit ist, die französischen Atomwaffen für den Schutz Europas bereitzustellen. Und das Ding ist, um die Debatte, brauchen wir Atomwaffen oder brauchen wir nicht Atomwaffen, im Keim zu ersticken, ist die Antwort darauf ja. Ja, denn keiner muss sich mehr in dieser Form irgendwo positionieren, wenn man weiß, Alter, in Frankreich sind 200 Atomwaffen, damit kann man eh die Welt vernichten. Keiner muss neue bauen, die müssen nur da bleiben, wo sie sind. Und wenn England bzw. Die UK sich diesbezüglich, wer weiß wie, noch positioniert, die sind ja auch pro-europäisch eingestellt, dann ist eh genug. Also dann ist eh genug. Mit den Atomwaffen in Großbritannien und mit den Atomwaffen in Frankreich kannst du den Planeten 4-mal platt machen. Also kannst du ihn 5-mal platt machen mit. Da sind so viele Atomwaffen drin in den Ländern, das reicht. Aber was machen wir, wenn die Faschos in Frankreich an die Macht kommen? Ich möchte ganz kurz nochmal klar sagen, dass die Atomwaffen, die existieren, ist ein Ist-Zustand. Also unabhängig davon, was die Europäische Union entscheidet, ob die dafür oder dagegen sind, die Atomwaffen sind da. Das ist ein Ist-Zustand. Der ist nicht, wir reden nicht davon, Frankreich muss jetzt Atomwaffen anschaffen. Frankreich muss Atomwaffen bauen. Die sind in diesem Augenblick, in diesem Moment schon da. Auch in Großbritannien sind die in diesem Augenblick, in diesem Moment schon da. Und die haben sehr, sehr viele davon. Sehr, sehr viele. Sondersitzung und die Sondervermögen. Noch hat sich der neue Bundestag nicht konstituiert. Davor wollen Union und SPD noch schnell ein Milliarden-Finanzpaket durch den Alten bringen. Dafür sind jetzt zwei Sondersitzungen vorgesehen. Am 13. und am 18. März. Der bisherige Bundestag wird in zwei Sondersitzungen zusammenkommen, um über das von Union und SPD geplante Milliardenpaket für Verteidigung und Infrastruktur zu entscheiden. Die erste Lesung sei für den 13. März geplant, sagte eine Sprecherin des Parlaments nach der Sitzung des Ältestenrates. Zweite und dritte Lesung sollen demnach am 18. stattfinden. Aus Parlamentskreisen heißt es, dass ein Drittel der Abgeordneten Sondersitzungen an diesen Tagen verlangt hätten. Die Bundestagspräsidentin werde entsprechend dazu einladen. Eine Abstimmung fand demnach im Ältestenrat nicht statt. Nach Artikel 39 Grundgesetz können Sondersitzungen einberufen werden, wenn ein Drittel der Mitglieder des Bundestags dies verlangen. Die Sondersitzungen könnten ohne Probleme in den üblichen Räumlichkeiten stattfinden, sagte die Pressesprecherin des Bundestages der Nachrichtenagentur AFP. Im Zuge der Bundestagswahl wurde das Parlament zwar auf 336 Sitze verkleinert, der Plenarsaal sei aber noch unverändert, so die Sprecherin. Die konstituierte Sitzung des neu gewählten Parlaments folgt nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa am 25. März, gut einem Monat nach der Wahl. Union und SPD hatten am Dienstag in ihren Sondierungsgesprächen über eine mögliche Koalition verabredet, höhere Verteidigungsausgaben von der Schuldenbremse auszunehmen. Zudem planen sie ein Sondervermögen von 500 Milliarden Euro für Infrastrukturausgaben in den nächsten 10 Jahren aufzulegen. Die Pläne von Union und SPD erfordern eine Grundgesetzänderung, für die im Bundestag und Bundesrat 2/3 Mehrheiten nötig sind. Im neu gewählten Bundestag kommen Union, SPD und Grüne wegen der Zugewinne von AfD und Linken nicht mehr auf eine solche Mehrheit. Deshalb werden nun die Abgeordneten des alten Parlaments in der kommenden Woche noch einmal zurück nach Berlin geordert. Solange der neue Bundestag sich nicht konstituiert hat, was spätestens 30 Tage nach einer Wahl passieren muss, ist der alte noch voll arbeitsfähig. Für die notwendige 2/3-Mehrheit sind Union und SPD auf die Stimmen von Grünen oder der FDP angewiesen. Die FDP hatte sich zum Punkt der Verteidigung gesprächsbereit gezeigt, nicht aber beim Sondertopf zur Infrastruktur. Die Grünen lassen bisher offen, wie sie sich verhalten. Sie sind zudem verärgert über den Umgang mit der Union, mit ihnen. Sowohl FDP als auch Grüne kritisieren zugleich das Vorgehen und warfen etwa der Union damit ein Wahlversprechen vor, zu brechen. Die AfD prüft nach Angaben des ersten parlamentarischen Geschäftsführers Bernd der Braune Baumann eine Klage von dem Bundesverfassungsgericht. Die Frage sei, ob der 20. Bundestag in einer Entscheidung von solcher Reichweite noch legitim tätig werden könne, sagte er der Nachrichtenagentur. Der neue Bundestag sei längst gewählt, aber ganz andere Mehrheiten stünden vor vollendete Tatsache und könnten, Zitat, am gigantischen Verschuldungsrahmen der neuen Regierung nichts mehr ändern oder korrigieren. Er wäre entmachtet, deshalb prüfen wir eine Klage. Also die Klage kann geprüft werden, die wird nicht durchgehen. Die Verfassungsrechtler sind sich diesbezüglich in dem Konsens relativ einig. Es gibt den einen oder anderen, der sagt, ja gut, man könnte da zumindest drüber reden. Aber der Drops, also, ne? Verfassungsrichter, ehemalige Verfassungsrichter, Verfassungsrechtler sagen, der alte Bundestag ist komplett handlungsfähig bis zum Zeitpunkt, wo der neue Bundestag zusammenkommt. Verfassungsrechtlich unkritisch wurde gesagt, politisch schwierig. Union und SPD wollen derweil am Donnerstag, also heute, in weiteren Gesprächen sondieren, ob sie zur Bildung einer möglichen gemeinsamen Regierung Koalitionsverhandlungen aufnehmen wollen. Nach den wichtigsten Finanzfragen soll es nun um Migration, innere Sicherheit, Wirtschaft und Soziales gehen. Habe mittlerweile die Formulierungshilfe zur Schuldenreform gesehen, das dürfte rechtlich unangreifbar sein. Ja, also ich sehe dazu auch nichts, das in irgendeiner Form darauf hindeutet, dass das von rechtlichen Experten, also nochmal, die Experten haben einen Konsens. Jetzt kann man sagen, die liegen alle falsch. Okay, ich bin kein Experte, ich kann das nicht sagen, ich kann mich nur auf den Konsens berufen. Ja, das ist so mein Take diesbezüglich. Also ist es wahrscheinlicher, dass die Grünen dagegen stimmen? Nein. Also ich halte es für höchstgradig unwahrscheinlich. So beides ist unwahrscheinlich. Beides ist unwahrscheinlich. Es wird eine Klage geben. Mal gucken, wie die ausgeht. Wenn die Grünen dagegen stimmen, ist das politischer Suizid. Definitiv. Die Grünen haben 3 Jahre lang genau das gefordert, was hier gerade umgesetzt wird. Wenn sich jetzt die Grünen dagegen entscheiden, weil ihnen da so ein bisschen persönlich das alles nicht schmeckt, wäre das politischer Suizid. 3 Jahre lang wurde genau das versucht zu machen, was jetzt kommt. Das wird nicht passieren. Ich kann nicht hell sehen, natürlich, aber ich versuche mir jetzt realistisch zu bleiben. Mal gucken. Vielleicht fordern sie noch das ein oder andere, können sie noch mit reinnehmen, vielleicht können sie noch ein bisschen verhandeln, weißt du? Vielleicht kriegen sie was zum Klima rein. Ich habe gestern schon gesagt, wenn die Grünen da sagen, hey, wir wollen noch was zum Klima reinmachen, wird Friedrich Merz sicherlich sagen, ey, ganz klar, überhaupt kein Problem. Wir sorgen dafür, dass die Verpackung von der 762-Munition aus recyceltem Papier ist. Und dann sagen die ja, oh gut, okay. Ein harter Schlag für deutsche Firmen in Mexiko. Trumps 25% Zölle. Freihandel und niedrige Lohnkosten haben mehr als 2000 deutsche Firmen nach Mexiko gelockt. Mit Produktion vor allem für den US-Markt. Donald Trumps neue Zölle belasten sie stark. VW reagiert mit einem Notfallplan. Deutsche Firmen produzieren gerne in Mexiko. Das hat vor allem mit den USA zu tun. Seit dem ersten nordamerikanischen Freihandelsabkommen, NAFTA 1994, nutzen sie die niedrigen Löhne hier und verkaufen ihre Ware dann bisher zollfrei in den Vereinigten Staaten. 2100 Unternehmen mit deutschem Kapital arbeiten in Mexiko, bieten rund 300.000 Arbeitsplätze. Neben DAX-Unternehmen sind viele spezialisierte Mittelständler im Land. Mittelständler. In Branchen wie Pharmazie, Chemie, Elektro, Maschinenbau oder Logistik. Oh, wenn ich das Wort Mittelständler höre. Der Mittelstand. Und die wichtigsten? Die Automobilindustrie mit den Konzernen VW, Audi, Mercedes und BMW sowie den Zulieferbetrieben. Sie alle treffen die 25% Zölle, die Donald Trump verhängt hat, schwer. Erläutert Johannes Hauser, Geschäftsführer der deutsch-mexikanischen Industrie- und Handelskammer in Mexiko-Stadt. Zitat. Knapp 50% der hier in Mexiko produzierten Fahrzeuge aus deutscher Produktion gehen in die USA. Insofern ist die Betroffenheit schon groß. Es ist ein harter Schlag. Viele der mittelständischen Unternehmen hier in Mexiko exportieren direkt in die USA oder indirekt, indem sie an Abnehmer hier oder Mexiko liefern, deren Endprodukte wiederum in die USA gehen. Somit ist ein Dreieckseffekt zu erwarten, der sich negativ auswirkt. Jedes Mal, wenn ein Teil eines Fahrzeugs, das in der Dreieckskonstellation Kanada, Mexiko, Amerika Grenzüberschreitung betritt, durch die Herstellungsabläufe, gehen 25% Strafzölle drauf. Und wer in der Automobilmanufaktur so oder in dem Herstellungsprozess ein bisschen drin ist, und ich bin das wirklich nur ganz oberflächlich, der sich informiert in diesem Zusammenhang, der hört, haha, das ist schlecht, weil unsere Teile mehrmals in einem Prozess die Ländergrenzen überschreiten. Mehrmals. Ich habe das am Beispiel einer Kurbelwelle gelesen und gesehen, wo einfach nur gesagt wurde, okay, die wird in Amerika geschmiedet, dann geht die irgendwie nach Kanada, 25 Zoll von Kanada wieder nach Amerika, von da nach Mexiko, wieder 25 Zoll, wenn es zurückkommt, und dann nach Amerika. Gut. Das ist schlecht. Das ist sehr, sehr schlecht. Hin und her über die Grenze gehen Autoteile und letztendlich die fertigen Fahrzeuge. Auf diesen Bewegungen fallen ab jetzt 25% Zoll an. Ein erheblicher Kostenfaktor. Volkswagen prüft deshalb bereits Anpassungen, aktiviert einen Notfallplan. Denn betroffen sind auch die US-Produktionsstätten des Wolfsburger Konzerns, die Teile aus Mexiko importieren. Mexiko ist nicht nur weltweit siebtgrößter Autoproduzent, sondern sogar viertgrößter Autoteilehersteller. VW baut hier derzeit die Modelle Jetta und Tiguan. Der Hersteller profitiert bislang von den nordamerikanischen Freihandelszonen, die Donald Trump selber 2018 unter dem Namen USMCA neu aushandelte. Zitat: Sie ist de facto ausgehebelt, denn eine Freihandelszone, wie der Name sagt, lebt ja letztendlich von ihrem Esprit und ihrem Geist davon, dass der Handel befreit ist von Zöllen und sonstigen Beschränkungen, sagt Handelskammer-Geschäftsführer Hauser. Zitat: Und was jetzt hier passiert, ist natürlich das genaue Gegenteil. Der Handel ist weniger frei. Das stimmt nicht mit dem von Donald Trump selbst ausgehandelten USMCA-Abkommen überein, das der Republikaner vollmundig als, Zitat, das beste Abkommen überhaupt bezeichnet habe. Dieser Schritt könnte Mexiko in eine Rezession führen. Der Standort Mexiko wird für deutsche Unternehmen deutlich uninteressanter. Sollten die 25% Zölle langfristig Bestand haben, dann bleiben nur der Freihandel mit den Europäischen Union sowie der lateinamerikanische Markt, in den allerdings schon China machtvoll eingedrungen ist.
Ah, ist das schön.
Also ist das scheiße. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Alle hassen Amerika. Und immer wenn alle Amerika hassen und die Leute buhen, wenn irgendwo eine amerikanische Nationalhymne steht, dann zaubert mir das ein bisschen ein Lächeln ins Gesicht. Denn wir bewegen uns auf eine neue Zeitenwende zu. Und ich finde das persönlich bei all dem Scheiß, der gerade passiert, eine angemessene Entwicklung. Ist wahrscheinlich der einzig positive Faktor, der da ist. Die transatlantischen Abkommen verändern sich so sehr, dass die aufgebauten Strukturen Amerikas, die Machtstrukturen, die Amerika besitzt, die sich einfach langsam eruierend auflösen. Die rosten einfach weg. Zu jedem Zeitpunkt hat Amerika 200.000 Soldaten auf der ganzen Welt in unterschiedlichen Militärstandorten verbucht. Überall. Die sind überall. Auch natürlich in Deutschland und besonders in Europa. Oh, oh, oh. Trump hat die Zölle schon vor 30 Tagen ausgesetzt. Nein, das ist nicht korrekt. Donald Trump hat die Zölle vor 2 Tagen in Kraft treten lassen. Gestern, beziehungsweise vorgestern, hat Kanada darauf reagiert. Die Zölle wurden ausgesetzt, dann sind sie in Kraft getreten. Die Frage ist, wann die ausgesetzt sind. Er hat sie schon wieder aufgehoben. Warte, was? Er hat sie schon wieder aufgehoben. Vor 30 Minuten. Reuters hat dazu was. Moment. Mexico won't have to pay tariffs on USMCA goods April 2. Oh Gott, Alter, willst du mich verarschen? Okay, just in. Korrektur. Oh Gott. US-Präsident Donald Trump sagte am Donnerstag heute, dass Mexiko bis zum 2. April keine Zölle auf Waren zahlen müsse, die unter das Handelsabkommen zwischen den USA, Mexiko und Kanada fallen. Zitat: Nach einem Gespräch mit der mexikanischen Präsidentin Claudia Sheinbaum habe ich zugestimmt, dass Mexiko keine Zölle auf irgendetwas zahlen muss, das unter dem USMCA-Abkommen fällt, schrieb Trump. Diese Vereinbarung gilt bis zum 2. April.
Okay.
Also ich nehme jetzt die. Was macht dieser Trottel einfach nur? Laut der Information gilt das sowohl für Mexiko und Kanada. Es kann aber jetzt auch nur Mexiko sein. Ich möchte das jetzt einfach mal mit verlautbaren, damit man diesen Blick hat. Ne? Also wir sehen jetzt, okay, Donald Trump, der Psychopath, hat ein bisschen geflippfloppt. Mexiko ist auf jeden Fall raus und hier steht jetzt auch Kanada mit drin. Das ist einfach größer Psychopath EU-West. Also Kommando zurück.
Kommando zurück.
Wir müssen wohl noch bis Anfang April warten. Ey, dieser Typ, Alter. Ey, dieser Typ. Wirklich, ne?
Fällt mir auch nichts ein. Ich lese das ja auch nur.
Die Europäische Zentralbank senkt erneut die Leitzinsen im Euroraum. Wie die Notenbank in Frankfurt am Main mitteilte, wird der für Banken und Sparer wichtige Einlagenzins um 0,25 Prozentpunkte herabgesetzt. Der Wert liegt damit nun bei 2,5%. Seitdem die Währungshüter Mitte 2024 auf einen Lockerungskurs umgeschwenkt sind, ist dies bereits die sechste Zinssenkung. Zur Begründung teilte die EZB mit, Zitat, die Geldpolitik wird spürbar weniger restriktiv, da die Zinssenkungen die Aufnahme neuer Kredite für Unternehmen und private Haushalte günstiger machen und das Kreditwachstum anzieht. Zitat Ende. Das Tempo der Zinssenkungen in Europa ist nicht unumstritten. Zum einen eilt die Europäische Zentralbank anders als frühere ihre US-Kollegen von der Federal Reserve voraus. Zum anderen muss sie darauf achten, dass die Inflation in der Eurozone nicht wieder anzieht. Ein Zinsniveau gilt dann als restriktiv, wenn es eine Volkswirtschaft bremst. Die gegenwärtige Situation ist nach Einschätzung der EZB von wachsender Unsicherheit geprägt. Die Festlegung des richtigen geldpolitischen Kurses werde, Zitat, von der Datenlage abhängen und von Sitzung zu Sitzung erfolgen, teilte sie mit. Die Währungshüter erwarten nach eigener Aussage in diesem Jahr auch wegen drohender US-Strafzölle weniger Wachstum im Euroraum. Also wir sind bei 2,5%. Eine ständige langsame Absenkung des Einlagenzins. Und da wollte ich euch einfach nur, auf dem Laufenden halten, wie es um den Leitzins steht, weil der also für so viel verantwortlich ist. Gottes Willen, bald. Noch 0,5 Prozentpunkte und dann, ich sag euch, dann geht's ab. Endlich, dann geht's ab. Jetzt steht dem Ganzen, der ganzen Konsumgesellschaft nichts mehr im Weg. Endlich wieder Konsumkredite aufnehmen. Ja! Sprecht schon mal mit eurem Lieblingsarchitekten, was möglich ist in der Stadtvilla. Hm? Was möglich ist, was drin ist. Bald kriegt man das Geld wieder hinterhergeworfen. Toll. Apropos ebenerdig. Dinge, die kaum steigen. Hubertus Heil kündigt Rentensteigerung von 3,74% an. Rentnerinnen und Rentner in Deutschland profitieren von guten Tarifabschlüssen und der Lohnentwicklung. Die Renten steigen zum 1. Juli doch nicht so stark wie im Jahr davor. Das sagt Arbeitsminister Heil der Süddeutschen Zeitung. Die Bezüge der rund 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland werden zum 1. Juli bundesweit um 3,74% angehoben. Dies kündigte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil in der Süddeutschen an. Die Anpassung der Rente erfolgt jedes Jahr auf Grundlage einer feststehenden Rentenanpassungsformel, die gesetzlich festgelegt ist. Grundsätzlich folgt die Anpassung der Entwicklung der Bruttolöhne in Deutschland ebenfalls. Berücksichtigt werden aber auch Veränderungen des Beitragssatzes in der Rentenversicherung sowie die Entwicklung des zahlenmäßigen Verhältnisses von Beitragszahlenden und Rentenbeziehenden. Die Anhebung liegt deutlich über den derzeitigen Preissteigerungen von etwa über 2%. Wegen der deutlich gestiegenen Löhne hat es in den vergangenen Jahren ungewöhnlich kräftige Rentenerhöhungen gegeben, höher als die nun angekündigte Anpassung für dieses Jahr. Vergangenes Jahr stiegen die Renten bundesweit um 4,57%. Die Rentenerhöhung zum 1. Juli muss noch per Verordnung vom Kabinett beschlossen werden. Zitat: Voriges Jahr ist der Arbeitsmarkt trotz aller Krisen stabil geblieben und es hat ordentliche Lohnabschlüsse gegeben, sagt der Minister der Zeitung. Zitat: Die Rentnerinnen und Rentner haben sich das verdient. Die Erhöhung verdeutlicht, Zitat, wie wichtig es ist, dass sich die Renten an der Lohnentwicklung orientieren, sagte der SPD-Politiker. Das sei kein Wahlgeschenk, sondern bestehendes Recht.
Bei der Rente denke ich immer, wie lange ist dieses Schneeballsystem von absehbarer von gigantischer Tragweite in absehbarer Zeit noch geben kann. Denn wie ihr sicherlich wisst, ist die Rente eine hochgradig subventionierte Umlagegebühr, die mit fortlaufender Zeit immer mehr vom Staat finanziert werden muss. Warum? Weil es mehr Rentnerinnen und Rentner gibt, besonders wenn die Boomer-Generation ab 2035 in Rente geht, als Leute, die einzahlen. Wie würde man es schaffen, dass mehr Leute nach Deutschland kommen, die das Ganze abfedern? Die einzige Lösung diesbezüglich ist Migration. Da sich Deutschland aber so wie andere europäische Nationen, jetzt aber mit Punkt auf Deutschland, in der ausländerfeindlichen Migrationspolitik sehen und sich das auch ersehnen, wird das wahrscheinlich nicht passieren. Das heißt, die logische Schlussfolgerung ist, wenn es keine Migrationslösung gibt, die die Rentner Innen- und Rentner auffängt, dann gibt es keine Lösung. Es gibt diesbezüglich keine Lösung. Es gibt einen wundervollen Artikel damals, den habe ich gelesen von der Süddeutschen, der das Thema aufgegriffen hat, auch mit ein paar Erklären und Mythen, die das gemacht haben. Beispielsweise wird darin besprochen, dass man sagt, ja, aber was ist, wenn jetzt die Leute wieder Kinder kriegen? Ja, dann würde das Rentenproblem noch schlimmer werden. Warum? Weil wenn jetzt die Leute massiv mehr Kinder kriegen würden, um das Ganze zu kompensieren, dann wären die Frauen und Elternteile zum Teil aus den Arbeitsstellen heraus. Es würde also noch weniger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geben und es würde noch eine größere Diskrepanz geben. Außerdem hat man nicht die Infrastruktur, um das zu bewerkstelligen. Das bedeutet, jetzt könnte man sagen, ja, aber die geben ihre Kinder einfach in die Kita. Nein, es gibt diese Kitas nicht. Es gibt diese Infrastruktur nicht. Deutschland würde einen Boom der Geburtenrate nicht umsetzen können, weil die Infrastruktur gar nicht dafür da ist. Das Problem ist 16 Jahre lang Union, die im Rahmen der schwarzen Null die Investition in die Zukunft nicht getroffen haben. Die Rente ist also ein Auslaufmodell, bei dem wir uns wie ein wir stehen an einem Gleis, an dem Rentengleis, und wir sehen vor uns ein beschädigtes Segment der Schiene. Wir können es klar erkennen. Und der Zug rollt mit 5 Stundenkilometer über mehrere hunderte Meter entfernt auf diesen Stelle zu. Das ist das Problem mit der Rente. Wir wissen alle, dass das nicht langfristig zu finanzieren ist. Es ist absehbar, dass das Problem, dass da irgendetwas gemacht wird, außer die Tatsache, dass man immer mehr subventioniert über das Land. Das ist ja jetzt schon eine hohe Milliardenstelle, die Rente subventioniert wird. Und man setzt sich da halt einfach nicht mit auseinander, ja. Man möchte das wohl nicht. Die Reformen sind, naja, gut. Okay. Ne? Migration wird nicht gemacht. Alternative Lösungen sind nicht angesetzt. Die letzte Anpassung der Rentenreform, das ist jetzt gescheitert, weil ja die Ampel zerbrochen ist. Gut. Ich sehe es bei der Union jetzt gar nicht auf der Tagesordnung. Na gut. Kannst du nichts machen. 2025 fällt das große Boomer-Hackebeil, denn 2025 geht die Boomer-Generation in Rente. 2025 geht die Boomer-Generation in Rente und wenn man bis dahin das Problem nicht gelöst hat, wird das eine gigantische Summe sein, die von Seiten der Bundesregierung finanziert werden muss. Die wird riesig. 2035, nicht 25, geht die Boomer-Generation in Rente und dann ist das eine gigantische Summe, die von Seiten der Bundesregierung finanziert werden muss, weil das Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gar nicht mehr tragen können. Also 10 Jahre noch. Stellt euch einen Wecker. Das wird schon gut werden, ne? Sind noch 2 Legislaturperioden, die das ignoriert werden kann. Schön. Schön. Wehrdienst. Geld gefunden, Soldaten gesucht. Die Verteidigungsfähigkeit steht im Fokus der deutschen Politik. Für die Bundeswehr stehen künftig wohl Milliarden Euro bereit. Doch sie brauchen auch Soldaten. Dafür könnte der Wehrdienst vor einem Comeback stehen.
Oh, I told you, Chat.
Deutschland und die Europäische Union sollen ihre Verteidigung in die eigene Hand nehmen. So ist eine Reaktion der Politik auf die jüngsten Entwicklungen in den USA. Dazu gehört, dass Deutschland als bevölkerungsreichstes Land der EU auch mehr Truppen bereitstellen kann. Seit der Aussetzung der Wehrpflicht im Jahr 2011 stagnierte die Personalstärke der Bundeswehr. Trotz Zeitenwenderede von Bundeskanzler Olaf Scholz 2022, einem milliardenschweren Sonderetat und professionellem Werben um Freiwillige ist nicht viel passiert. Die kommende Bundesregierung steht vor der Frage, wie lassen sich mehr Soldatinnen und Soldaten gewinnen? Über Parteigrenzen hinweg herrscht inzwischen Einigkeit darüber, dass es künftig eine gewisse Form des Wehrdienstes geben muss, weil sonst nicht genug Personal für die Bundeswehr gewonnen werden kann. Einzig die Linke und das BSW sprachen sich im Bundestagswahlkampf dagegen aus. Die FDP ist zwar gegen eine Dienstpflicht, möchte allerdings wehrhafte Männer und Frauen erfassen und Freiwillige werben. Angesichts dieser Stimmung und dem Druck, sich sicherheitspolitisch neu aufzustellen, scheint die Frage nicht mehr zu sein, ob ein Wehrdienst kommt, sondern wie dieser ausgestaltet sein wird. Schon im vergangenen Jahr gab es einen Anlauf, junger Menschen wieder verstärkt in die Bundeswehr zu bringen. Verteidigungsminister Boris Pistorius hatte das Modell eines auf Freiwilligkeit beruhenden Wehrdienstes vorgestellt. Sein Gesetzesentwurf wurde wegen der Ende der Ampelkoalition nicht mehr im Bundestag debattiert. Rein rechtlich gilt die Wehrpflicht in Deutschland nach wie vor. Sie wurde lediglich vom Bundestag im Jahr 2011 für Friedenszeiten ausgesetzt. Es wäre dem Bundestag möglich, die geltenden Regelungen zum Wehrdienst zu reaktivieren. 2011 wurde das in entsprechenden Gesetz lediglich ein Passus eingefügt, der besagt, dass die Dienstpflicht nur noch im Spannungs- und Verteidigungsfall gilt, was jetzt der Fall ist. Auf zwei Wegen könnte sie sofort wieder reaktiviert werden. Das Parlament könnte diese Einschränkung Passus einfach mit einer einfachen Mehrheit streichen oder der Bundestag stellt tatsächlich einen Spannungs- oder Verteidigungsfall fest. Dafür wäre eine Zweidrittelmehrheit notwendig. Auch liegen die politischen Hürden hoch für eine solche Entscheidung. Es ist unwahrscheinlich, dass die bisherig geltende Form des Wehrdienstes ein Comeback erlebt. Lediglich die AfD hat die Rückkehr zu einer klassischen Wehrpflicht im Programm, deren Dauer im Unklaren bleibt. Alle anderen Parteien, die sich nun für mehr Personal in die Bundeswehr stark machen, verfolgen ganz neue Konzepte. Pflicht oder Freiwilligkeit beim Dienst an der Waffe? Das ist der Unterschied zwischen den Formen des Wehrdienstes, die derzeit diskutiert werden. Die Union unter Friedrich Merz will ein verpflichtendes Dienstjahr für alle Männer und Frauen einführen. Wer nicht zur Bundeswehr möchte, muss sein Gesellschaftsjahr bei sozialen und kulturellen oder ökologischen Einrichtungen ableisten, entsprechend dem früheren Zivildienst. Wer aus diesem Kreis als tauglich gilt und seine Bereitschaft zum Wehrdienst erklärt hat, könnte dann einberufen werden. Experten der Bundeswehr müssten bei diesem Modell einer Kontingentwehrpflicht entscheiden, wie viele Rekruten pro Jahr gebraucht werden. Einzelstimmen aus der Union mahnen dabei zur Eile. Der junge Union-Vorsitzende Johannes Winkel fordert ebenso wie Roderich Kiesewetter und Florian Hahn von der CSU eine Einführung der Wehrpflicht noch in diesem Jahr. Zitat: Wir brauchen in diesem Jahr schon 20.000 Soldaten mehr in der Truppe, bekräftigt auch Parteikollege Patrick Sensburg, zugleich Chef des Reservistenverbandes der Bundeswehr. Die Parteiführung der SPD wendet sich bisher gegen eine Pflicht, ebenso wie die Grünen. Hauptargument: Mit der Aussetzung der Wehrpflicht sei aber auch die komplette Infrastruktur abgebaut worden. Es fehlt an Ressourcen für die Musterung sowie an Ausbildern, Kasernen oder Ausrüstung. Der noch amtierende SPD-Verteidigungsminister Boris Pistorius hält deswegen an seinem Vorschlag aus den abgelaufenen Legislaturperiode fest. Demnach sollen im Rahmen einer Wehrerfassung alle Bundesbürger eines Jahres einen Fragebogen erhalten. Junge Männer müssen diesen Fragenkatalog zum Dienst an der Waffe beantworten, für Frauen ist dies freiwillig. Aus dem Kreis derer, die Interesse an der Bundeswehr bekunden, sollen neue Soldatinnen und Soldaten angeworben werden. Ein ähnliches Konzept verfolgt die FDP, die aber nicht mehr im neuen Bundestag vertreten sein wird. Wie ist aktuell der Personalstand der Bundeswehr? Dass die Bundeswehr mehr Personal benötigt, ist bei Experten unbestritten. Zum Jahreswechsel dienten rund 181.000 Soldatinnen und Soldaten. Das liegt deutlich unter der 2017 festgelegten Sollstärke von rund 200.000. Nach bisheriger Planung sollte die Bundeswehr bis 2031 auf 203.000 Mann anwachsen. Angesichts der jüngsten politischen Entwicklungen in den USA könnten es deutlich mehr werden. CDU-Chef Friedrich Merz wollte sich auf keine genaue Zahl festlegen, sprach aber von deutlich mehr, die es brauchen wird. Zum Vergleich: Während des Kalten Krieges verfügte die Bundeswehr über knapp 500.000 aktive Soldaten. Durch Mobilisierung von Reservisten wären es im Kriegsfall eine Personalstärke von rund 1,3 Millionen Soldaten möglich gewesen. Uiuiui. Ich persönlich glaube, die Wehrpflicht wird definitiv reaktiviert und das in definitiv wohl noch diesem Jahr. Alles deutet darauf hin, die großen Parteien, auch die Regierungsparteien, werden sich diesbezüglich in einem Konsens festlegen. Ich würde mich wundern, wenn das nicht passiert. Und dann wird eine Zeitenwende in Form der Art und Weise, wie mit dieser neuen Wehrpflicht umgegangen wird, einfach relevant werden. Ja, also es verändert sich jetzt. Ne? Dieses Privileg des ausgeliehenen Verteidigungswalles, ne? Also das vorher von den NATO-Staaten und gerade von Amerika gemacht wurde, ist nicht mehr da. Es wird sich verändern müssen. Ne? Es wird sich verändern müssen. Und ich ganz ehrlich, ich bin alt, ich habe die Wehrpflicht erlebt, ich wurde eingezogen, gemustert und habe den Kriegsdienstverweigerer gemacht. Also ich bin KDV, Kriegsdienstverweigerer, und das war auch vollkommen in Ordnung. Der Zivildienst ist aber etwas, das extrem krass war. Ne? Zivi, übel geil gewesen. Hat mir sehr viel gebracht. Ich wäre ein anderer Mensch, wenn ich nicht den Zivildienst gemacht hätte. Und ich meine nicht ein besserer. Dieses ganze Hin und Her, da muss ich auch ganz einfach sagen, das reicht auch erstmal mit den Nachrichten, oder? Das ist erstmal gut. Wir sind vollends informiert, bis auf den pünktlichsten Moment jetzt. Welche Entscheidung Donald Trump morgen treffen wird, ist mir noch nicht bekannt, aber wir werden es dann morgen erfahren. Und, ach du Scheiße. Und das waren trotzdem erstmal die Nachrichten. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.